Die Staatsanwaltschaft ist da davon ausgegangen, dass hinter der Liridona-Gasche halt organisierte Kriminalität ist.
Das ist der Fall.
Echte Schweizer Rechtsstreit
und Rat für Betroffene.
Ein Podcast vom Beobachter.
Heute am Mikrofon Erik Facon.
Der Fall von heute betrifft einen mutmaßlichen Betrug in Millionenhöhe. Der Geschädigte ist ein Rentner. Und von seinem Fall erzählt Katharina Sigrist. Sie ist die Autorin vom Artikel und Norina Meier vom juristischen Beratungsdienst vom Beobachter. Katharina, dein Artikel fängt an mit einer Szene im Gerichtsfall, wo der Fall behandelt wird. Und die Beteiligten sind drei Richter, Zuschauer, Journalisten und Journalistinnen, ein Kläger, eine Anklagte und eine Dolmetscherin. Fang mal beim Kläger an. Der heisst Hans Müller. Ist das sein richtiger Name?
Nein, das ist nicht sein richtiger Name, aber er hat einen ähnlich gewöhnlichen Namen. Mhm. Und ich habe ihn dort zum ersten Mal vor Gericht kennengelernt. Viel weiss ich nicht über ihn. Wie du gesagt hast, er ist Rentner, rund 80 Jahre alt, wohnt im Zürcher Unterland alleinstehend.
Mhm. Was ihm passiert ist, das werden wir dann im Verlauf noch hören. Jetzt gibt es auch eine Angeklagte, die nennst du Liridona Gasche. Wer ist denn sie?
Sie heisst natürlich auch nicht so, sie heisst anders. Sie ist heute 64-jährige IV-Bezügerin, die ursprünglich aus dem Kosovo kommt, aber jetzt da schon in der Schweiz lebt und da zwei Kinder großgezogen hat. Und Großmutter ist von vier Enkel, glaube ich.
Seit wann ist denn Frau Gasche in der Schweiz?
Ja, das ist nicht so klar geworden. Bei ihrer persönlichen Befragung hat sie gesagt, dass sie mit 13 in die Schweiz gekommen ist, aber die Akten vom Migrationsamt sagen etwas anderes. Dort sagt man, dass sie mit 24 eingereist ist.
Mhm. Ich habe es noch erwähnt, die Dolmetscherin ist auch noch dabei gewesen. Hat man das gebraucht?
Ja, man hat es schon gebraucht. Obwohl die Liridona Gasche ja schon sehr lange jetzt in der Schweiz ist, hat sie nicht alles verstanden.
Mhm. Und darum ist es auch notwendig, gerade in so einem Fall, wo wir jetzt dann aufdröseln. Jetzt der Hans Müller und die Liridona Gasche, die lernen sich irgendwann mal kennen. Ja, wie denn?
Sie lernen sich 2001 kennen, wo die Liridona Gasche zusammen mit der damaligen Partnerin von Hans Müller im Restaurant schafft.
Mhm. Und dann kommt dazu, dass Geld die Hand wechselt. Wie kommt denn das?
Ja, das ist eigentlich dann erst 10 Jahre später, 2011, übernimmt Liridona Gasche zusammen mit ihrem Mann ein Restaurant in der Nachbarschaft von Hans Müller. Und das läuft einfach nicht.
Mhm.
Und dort fragen sie ihn zum ersten Mal nach Geld. Mutmaßlich sind es dort etwa 30'000 Franken, die er als Darlehen gibt, aber das Restaurant geht dann Konkurs. Und er bekommt einen Verlustschein.
Mhm. Das heisst eigentlich, die Beziehung zwischen Hans Müller und der Liridona Gasche, die ist eigentlich weitergelaufen über die 10 Jahre, bis dann mal Geld überhaupt geflossen ist. Ja, und wie geht es dann weiter? Also 30'000 ist schon mal ein Start, aber hat sie immer noch mehr Geld gebraucht?
Ja, dann fängt es wie einmal an. Also 2012 erzählt sie ihm, dass sie sich scheiden lassen und für das Geld braucht. Und dort hilft er ihr auch wieder aus. Und sie sagt ihm dann aber, dass sie in Kosovo ihr Haus hat können verkaufen an die Stadt und dass sie dort auf einen Kaufpreis von 190'000 Franken wartet.
Mhm.
Also alles, was er ihr eigentlich gibt oder auslehnt, hat sie eine Sicherheit dafür mit dem Kaufpreis. Und das schafft ein bisschen Vertrauen in alle anderen Transaktionen, die er noch machen wird.
Also jetzt haben wir mal 30'000 fürs Restaurant, noch ein Geld für die Scheidung.
Mhm.
Und dann?
Ja, und dann kommen immer weitere Forderungen. Dann geht es so richtig los über die nächsten 4 Jahre rund. Einmal sagt sie, dass sie am mutmaßlichen Käufer eine Konventionalstrafe muss zahlen, wie sie das Haus dann eben der Stadt verkauft hat und nicht ihm. 60'000 Franken, für das braucht sie 30'000 Franken bar und 30'000 im Gegenwert von einem Occasion-Auto. Und tatsächlich geht dann der Hans Müller mit ihr an eine Autobörse und kauft dort für sie einen Range Rover.
Mhm.
Und dann geht es so weiter, dann sagt sie, ja, ich nehme das Auto mit in Kosovo und läutet ihm schon später an, sie sei jetzt an der Grenze verhaftet worden, sie bräuchte wieder Geld für eine Kaution, weil sie jetzt im Gefängnis hockt.
Mhm.
Also eine Behauptung oder eine Forderung nach der anderen.
Der Rechte will das Leben auch. Wie viel Geld insgesamt hat er dann überwiesen?
Am Schluss sind es über 1 Million gewesen, also 1.080.000 ist das im Verfahren dann gesprochen.
Sind ihm dann nie Zweifel gekommen bei all diesen Geschichten?
Doch, natürlich. Das auf jeden Fall. Aber das Gemeine ist eben, dass Liridona Gashi halt nicht nur irgendwie eine Stimme am Telefon ist oder ein E-Mail, sondern eben ein Mensch aus wie sagt man?
Fleisch und Blut,
genau. Wo er ja seit Jahren schon gekannt hat. Und einmal hat sie ihm zum Beispiel auch gesagt, dass sie Geld brauche, weil sie im Spital ist nach einem Suizidversuch. Und wo er sie dann ist besuchen, er ist auch ab und zu persönlich in Kosovo gefahren und hat sie dort getroffen, hat er wirklich gesagt, sie hat wirklich schlimm ausgesehen. Und er hat dann wieder Mitleid bekommen und ihr dann halt die Geschichten geglaubt.
Also ein ziemlich gutmütiger Mensch. Hat er dann zum Beispiel mal überprüft, ob die Frau überhaupt geschieden ist?
Nein, das weiß ich nicht. Nein, ich glaube, er ist einfach wie in guter Treue davon ausgegangen, dass sie ihm die Wahrheit erzählt oder in Not ist und hat ihr einfach helfen.
Jetzt 1 Million hat er überwiesen. Das ist eine ziemliche Stange, muss man sagen. Woher kommt denn das ganze Geld? Das kann man ja nicht. Nicht jeder hat das einfach so in der Portokasse, um das überweisen an Personen in Not, in Anführungszeichen.
Ja, also das Geld hat auch nicht der Hans Müller gehabt. Also er hat gesagt, er hat rund 300'000 Franken Vermögen gehabt und das hat er ihr überwiesen. Also er hat jetzt eigentlich nichts mehr auf der Seite. Und die restlichen rund 700'000 hat er von seinem jüngeren Bruder ausgelehnt. Und der jüngere Bruder, der war recht vermögend gewesen, hat kein Kind gehabt und keine Frau. Der ist dann im 2018 gestorben.
Aber das ist dann nochmal eine rechte Summe, die eigentlich der Hans Müller dann seinem Bruder geschuldet hätte, oder? Also 700'000. Kann man sich vorstellen, das ist auch nicht gerade beziehungsfördernd, oder? Zwischen zwei Brüdern.
Nein, also überhaupt nicht. Vor allem hat der Hans Müller, glaube ich, noch 4 weitere Geschwister. Und wo dann der vermögende Bruder gestorben ist und dann ums Erbe gegangen ist, ja, dann sind die natürlich nicht so amused gewesen, weil es rechtlich weniger Geld zum Erben gegeben hat, aber mittlerweile haben sie sich ausgesprochen und das ist abgehakt zwischen ihnen. Aber ist sicher, hat es Spannungen gegeben innerhalb der Familie.
Jetzt, was einen wirklich erstaunt, ist das, gut, du hast es vorhin gesagt, ein Mensch aus Fleisch und Blut, das ist mal etwas anderes, aber ansonsten ähnelt doch die Technik sehr dem, was man kennt aus dem Cyberspace, von der Cyberkriminalität.
Ja, auf jeden Fall, 1:1. Also zuerst hat Hans Müller vielleicht ein bisschen leichtsinnig einmal eine Zahlung gemacht, weil er so gutmütig war. Dann schafft halt die andere Seite mit Vertrauen, also man hat da schon ein gewisses Verhältnis miteinander und tischt dann Geschichten auf, wo man dann immer mehr zahlt und sogar so viel, dass man sich meistens schon verschuldet. Dann kommt meistens so ein bisschen ein Teaser, oder, dass man nur noch eine einzige Zahlung muss leisten und dann alles hat. Und auch wenn man dann schon längstens die Betroffenen eigentlich gar nicht mehr daran glauben, dass sie wirklich das Geld noch zurückbekommen oder eben an die Geschichten glauben, ist ja gleich immer noch die Hoffnung. Also man müsste sich ja dann wie eingestehen, jetzt habe ich alles verloren, jetzt bin ich so dumm gewesen und habe alles verjubelt und das ist mega schwierig. Darum klammert man sich an jeden Strohhalm, wo einem dass der Betrüger oder die Betrügerin anrührt.
Also der psychologische Druck ist wirklich enorm, auf eine ganz perfide Art, würde man sagen. Irgendwann einmal hat dann aber der Herr Müller trotz allem, trotz dem ganzen Druck, dann auch noch schon noch mal genug gehabt. Und dann kommt es zu einer Klage.
Ja, also genug gehabt. 2016 hat er ihr einfach gesagt, du, ich kann nichts mehr zahlen, auch mein Bruder gibt mir nichts mehr. Wirklich, ich kann dir nichts mehr geben. Und dort hat Liridona Gashin eigentlich auch in Ruhe gelassen. Erst rund 8 oder 7 Jahre später hat sie sich wieder bei ihm gemeldet und hat nochmal gesagt, hey, jetzt sollte dann der Kaufpreis von diesem Haus kommen, ich brauche noch Geld, dass wir irgendwelche Dokumente können übersetzen können. Und dann ist es am Hans Müller wirklich genug gewesen. Und dort ist er zum ersten Mal zu der Polizei. Also vorher hat er das niemandem erzählt, auch nie zu der Polizei gegangen, aber 2024 ist er auf der Polizeiposten und man hat dann wie so eine Geldübergabe fingiert am Flughafen Zürich, wo dann die Polizei die Liridona Gashi auf frischer Tat ertappt hat und festgenommen hat.
Das ist noch interessant, das ist eine Geschichte, die sich über mehrere Jahre hinwegzieht. Dann gibt es eine Pause und sie kommt doch wieder auf das, auf das Opfer zurück, weil sie das Gefühl hat, aus dem kann man noch mehr rausholen.
Genau.
Das ist schon noch verrückt. Eben insgesamt sind es, glaube ich, wenn ich richtig gerechnet habe, etwa 12 Jahre, wo die ganze Geschichte gelaufen ist. Also zwischen 2012 und 2024.
Ja, also gekannt hat er die Liri Donogashi über 20 Jahre.
Ja. Und dann kommt es zur Anklage.
Dort wird die Liri Donogashi angeklagt wegen gewerbsmäßigem Betrug vor Gericht. Und dort verteidigt sie sich halt, dass sie, also sie streitet alles ab. Sie gesteht eigentlich nur ein, dass er ihr mal ein Darlehen von 10'000 Franken gegeben hat. Das hat sie aber zurückgezahlt. Und sie sagt, sie könne sich an die Darlehensverträge oder Zahlungen, die es offenbar gab, nicht erinnern.
Jetzt noch einmal, das Geld ist weg, das Herr Müller überwiesen hat an Liri Donogashi, 1 Million Schweizer Franken. Frau Gashi besteht darauf, dass sie alles zurückbezahlt habe. Besteht da einfach Aussage gegen Aussage?
Ja, das kann man da schon so sagen. Ja, er sagt, er habe immer wieder Geld ausgelehnt und nie zurückbekommen. Sie sagt, sie hat nur einmal ein Darlehen bekommen und das aber auch zurückgezahlt. Das sind diametral unterschiedliche Aussagen.
Mhm, aber sie muss es nicht beweisen. Er muss ja beweisen, dass er das Geld überwiesen hat. Und das kann er vermutlich auch, wenn es von einem Konto kommt, nehmen wir jetzt mal an.
Also wir sind jetzt da in einem Strafverfahren und dort muss eigentlich mit Strafbehörden die Tat nachweisen.
Also das heisst, sie muss gar nichts, sie kann einfach sagen, ich kann das.
Sie kann natürlich argumentieren und wenn ich auf der Anklagebank sitze, würde ich wahrscheinlich auch sagen, ich habe mit dem allem nichts zu tun. Sie muss sich ja in dem Sinne nicht selber belasten.
Mm.
Aber ja, Beweis, also sie muss nicht beweisen, dass sie unschuldig ist.
Also die Beweisschuld ist beim Kläger und nicht bei der Angeklagten.
Also die Strafbehörde, der Staat muss das beweisen.
Und jetzt gibt es aber trotzdem eine Verurteilung. Und ich zähle mal auf, was da kommt. Eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, wovon die Liri Donogashi 9 Monate absitzen soll. Dazu 7 Jahre Landesverweis. Das Gericht fordert also doch die Auslegung von Herrn Müller. Wieso denn?
Ja, oder eben die Auslegung von der Untersuchungsbehörde, also von der Staatsanwaltschaft. Und während der Untersuchung, das ist dann an dem Gerichtsverhandlung rausgekommen, gibt es schon Hinweise darauf, also man kann schon nachweisen, dass der Hans Müller die Transaktionen gemacht hat und dass es auch einen Vermögenszuwachs bei der Liri Donogashi gegeben hat, also dass es so einen Konnex gibt. Aber tatsächlich ist das Geld einfach weg, also das findet man nicht mehr. Und man geht eigentlich schon davon aus, die Staatsanwaltschaft ist da davon ausgegangen, dass hinter der Liri Donogashi halt organisierte Kriminalität ist.
Mhm.
Also dass sie noch ein bisschen der Lockvogel war. Aber ja, nichtsdestotrotz ist sie am Schluss verurteilt worden. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.
Mhm.
Gilt also noch die Unschuldsvermutung.
Mhm. Also wir haben jetzt das, was ich erzählt habe, eben Freiheitsstrafe 30 Monate, 9 Monate davon soll sie absitzen, wenn es dann bestätigt wird. Jetzt als Laie, denke ich, bei so einer Schadenssumme von 1 Million, ist das nicht ein bisschen wenig?
Ja, das kann man schon so sehen, dass 9 Monate absitzen für 1 Million Euro, das kann man schon wenig finden. Aber eben, gesamthaft sind es ja 2,5 Jahre auf Bewährung und dann noch 7 Jahre Landesverweis.
Ja, ich glaube, das hat Liri Donogashi auch am meisten getroffen, den Landesverweis. Weil, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht perfekt Deutsch hat können, ist sie schon da verwurzelt, vor allem mit ihrer Familie.
Mhm.
Und um das haben sie dann natürlich noch recht kämpft oder versucht, dass sie in der Schweiz bleiben kann, aber es ist schon eine harte Strafe für sie.
Mhm. Aber trotzdem nochmal zur Schadenssumme zurück. Mhm. Hat die überhaupt einen Einfluss auf so ein Urteil, jetzt mal ganz generell gesprochen?
Ja, also Betrugssumme ist schon relevant, aber es ist sicher nicht der einzige Faktor. Man schaut eigentlich auf das ganze Verschulden von der Täterin oder zum Beispiel, wie verwerflich die Tat ist, was genau ihr Motiv war oder wie es um ihre persönlichen Verhältnis steht. Und eben, ihr wirft mir jetzt gewerbsmäßigen Betrug vor. Auch dort muss man auch mit einer höheren Strafe rechnen. Oder was, also wenn man jetzt nur einmal betrügt.
Mhm. Katharina, du hast vorhin gesagt, vielleicht hat sie nur als Lockvogel gedient. Hättest du ihr persönlich eigentlich das zutraut, weil sie ist ja doch recht eine perfekte Masche, die sie da durchgezogen hat?
Ja, ich weiss auch nicht. Ich habe einfach gefunden, für das, was man ihr vorwirft, also ich habe ja die Anklageschrift habe ich vorab schon gehabt, bevor dass ich in den Gerichtssaal reingekommen bin. Und ich habe mir da natürlich ganz eine andere Frau vorgestellt, als sie war. Also sie hat extrem unscheinbar und unspektakulär ausgesehen. Wenn sie läuft, dann hinkt sie. Also sie würde auf der Straße nicht auffallen. Und da denke ich mir ja schon, so jemand müsste ja schon irgendwie ein rechtes Charisma oder Ausstrahlung haben. Das hat sie nicht gehabt. Also insofern, ja. Schwierig, um das so einschätzen.
Jetzt, du hast es vorhin gesagt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Jetzt gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Und da bleibt der Geschädigte, der Herr Müller. Wie geht es denn dem persönlich?
Ich habe in der Verhandlungspause oder nachher noch kurz mit ihm geredet. Also für ihn, er sagt einfach, das sei jetzt einfach abgeschlossen. Er hat jetzt das noch müssen oder wollen machen, eben zu der Polizei gehen und dass die Verhandlung dabei sei. Die Verhandlung war am Morgen, das Urteil ist dann am Nachmittag verkündet worden, aber dort hat er dann nicht wollen gehen, weil er mir gesagt hat, das sei zu emotional für ihn. Mhm. Also irgendetwas ist schon noch rum, aber ja, für ihn ist das jetzt so abgeschlossen.
Mhm. Merci vielmals für das Gespräch, Katharina Sigrist und Arina Meier. Der Fall, ein Podcast von Beobachterproduktion Eric Facon und Carlo Lardi. Um eine Million Betrogen nachzulesen, ist diese Episode online oder im Heft vom 30. April 2026.